auch wirklich noch zu besteigen und fertig zu machen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich glaube, es sind ein oder zwei Leute da, die gestern Abend nicht dabei waren. Vielleicht, hallo? vielleicht können diejenigen, die da waren, jetzt mal in ein oder zwei Sätzen kurz zusammenfassen, was denn Paulus in den ersten drei Kapiteln im Römerbrief geschrieben hat. Ja. Aber schon super angefangen, super angefangen, war gut. Genau. Perfekt. Warum haben wir gestern 3 Stunden hier gesessen? Ne? Hätte man in 2 Sätzen so perfekt sagen können. Ja? So. Nee, echt wirklich klasse. Genau, wirklich klasse. Muss ich gar nichts mehr dazufügen, so ist es. Gottes Gerechtigkeit ist offenbar, dass er der gerechte Richter ist, dass er sowohl Juden als Heiden, sie sind beide unter dem Gericht Gottes, haben gerechterweise bekommen sie aufgrund ihrer Boshaftigkeit die Todesstrafe und werden überraschenderweise aufgrund der großen Gnade, die in unserem Herrn Jesus Christus ist, aufgrund dessen, dass er als stellvertretendes Sühneopfer unseren Platz eingenommen hat, werden wir auf der großen Gnade von Christus allein rechtlich freigesprochen. Und dann sind wir im Vers 27. Da sagt Paulus, wo gibt's dann das Rühmen? Keiner kann sich mehr rühmen in dem Augenblick. Keiner kann mehr sagen, habe ich das toll geschafft? Ja, ich habe mich angestrengt, ich bin im Himmel. Und aller Ruhm geht zu Gott, weil er derjenige ist, der aus großer Gnade uns gerecht gesprochen hat. Und das passiert Paulus nur durch das Gesetz des Glaubens. Die Idee des Ruhmes ist ja ein fundamentaler Gedankengang des Alten Testaments. Ja, ich habe irgendwie gehört, ihr hattet Walter Penzhorn mit der Herrlichkeit Gottes oder so. Ne? Also die Idee, dass Gott so groß und so herrlich ist und dass ihm allein aller Ruhm gebührt, mit diesem Prinzip kommt Paulus hier. Das nimmt er einfach an. Er ist so großartig, dass wenn wir vor ihm stehen, alle Augen auf ihn gerichtet sind und alle Augen sagen es ihm, dir gilt meine ganze Aufmerksamkeit, dir gilt unser Lob, dir gilt unsere Anbetung. Und Paulus sagt, ist doch klar, ist doch selbstverständlich, dass Gott aus Gnade allein freigerechtfertigt hat und nicht aus Werken, damit er dieses überragende Prinzip weiter aufrechterhält, dass wenn wir eines Tages vor ihm stehen, alle Augen auf ihn gerichtet sind und sagen, du bist so gut, du bist der Beste, der Größte, der Schönste, der Liebste, der Wunderbarste von aller ganzen Welt. So, das ist die Idee dahinter. Und das passiert nur aufgrund dessen, dass einfach Gott Rechtfertigung gibt aufgrund seiner großen Gnade allein. Fasst Paulus zusammen. Wir urteilen also, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. ist er, und das heißt, das macht er bei den Juden auf die gleiche Art und Weise wie auf den Heiden die gleiche Art und Weise. Keine Sonderbehandlung für die eine Gruppe wie auf die andere Gruppe. Ist der Gott der Juden allein? Handelt er nur die Juden? Behandelt er sozusagen die Frage, schenkt er den einen Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens und bei den anderen macht er was ganz anderes? Nein, sagt er, Gott war schon immer ein Gott für alle Völker und deshalb wird er mit allen Völkern gleich umgehen. Er ist ein Gott der Nationen. Gott ist einer. Er wird sowohl die Beschneidung aus Glauben als auch das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Ein Umgang mit allen Menschen gleichzeitig. Jetzt kommt natürlich dann die große Frage, ja, wozu das Gesetz? Ja. Wenn das so ist, wenn Gott das Gesetz umgeht und einfach so frei rechtfertigt, ja, dann löst du das Gesetz auf, dann sprichst du gegen das Gesetz. Und das wird es jetzt in den restlichen Kapiteln oder in den nächsten zwei, drei Kapiteln darum gehen. Die Frage ist, was ist mit dem Gesetz? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Nein, das sei ferne, wir bestätigen das Gesetz. Und das, wie, welche Funktion das Gesetz bekommt, wird im Folgenden gleich ausgeführt. Was jetzt im Kapitel 4 Paulus als allererstes macht, ist, er zeigt, dass die Art und Weise, dass Gott, weil wir sind alle davon überzeugt, ja, wir finden das klasse, jure, 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 ja, freie Gerechtfertigung, aber der Jude ist noch längst nicht davon überzeugt. Ja. Der sitzt immer noch in seinen Startlöchern, ja. Der Angeklagte hat gerade gesprochen, der Verteidiger sitzt in seinen Startlöchern und der will sagen, das geht so nicht, das kannst du nicht so machen. Ja. Und Paulus weiß das und nimmt das schon mal von weg in einer großen Gerichtsverhandlung und sagt, ich weiß, womit du mir gleich kommen willst. Ja. Du willst mir sagen, zeige mir, dass das so ist im Gesetz. Ja. Dass das nichts völlig Neues ist, sondern dass Gott schon immer so gehandelt hat. Das macht Paulus jetzt. Er sagt, pass auf, ich weiß genau, was du mir als nächstes antworten wirst. Du wirst mir sagen, zeige mir es vom Alten Testament. Mache ich jetzt mal. Ja. Ich zeige dir, dass Gott schon immer so gehandelt hat, dass er schon immer frei gerechtfertigt hat, ohne die Werke der Menschen anzugucken. Und dann benutzt Paulus die beiden großen, ultimativen Väter des Glaubens im Alten Testament. Abraham und David. Also wenn du jemanden fragst, so, was sind die Helden des Alten Testaments? Ja, wenn dir nur zwei einfallen, Abraham und David. Ja. Und die beiden großen Urtypen nimmt er und sagt, guck, bei denen war es auch schon so gewesen. Die hat Gott auch einfach nur aus Glauben oder durch den Glauben aus Gnade allein gerechtfertigt. Und er fängt mit Abraham an und sagt, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater, also unser Vorfahre, nach dem Fleisch, wie das ihm so ging. Ja? Er wird nämlich gleich sagen, dass Abraham auch der Vater der Heiden geworden ist, aber jetzt geht es nur erstmal darum zu diskutieren, eine innerjüdische Diskussion. So. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden wäre, hätte er was zum Rühmen gehabt, hätte er gesagt, sagen können, ich toller Abraham, aber nicht vor Gott. Also hier das unterliegende Prinzip wieder, bei Gott geht das nicht. Du kannst nicht zu Gott kommen und kannst sagen, guck mich großartigen Menschen an, ja, willst du mir nicht was geben. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist der Hinweis aus 1. Mose Kapitel 15, ja, als Gott zu Abraham die Verheißung macht und sagt, komm her, guck mal hoch in den Himmel. Das schien zwar nicht möglich, ja, aber einfach, weil es Gott versprochen hat und gesagt hat, so viele werden deiner Nachkommen sein, hat Abraham gesagt, okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Und dann hat Abraham gesagt, das ist ein gerechter Mensch. So einer, der, wenn ich was sage und ihm eine großartige Verheißung mache und der das einfach glaubt, das ist ein gerechter Mensch. So, und diese Geschichte benutzt Paulus und er sagt, guck mal, wie Abraham die Gerechtigkeit von Gott bekommen hat, wann Gott ihn als einen Gerechten gesehen hat. Nicht nachdem er Abraham erstmal einen langen Prüfungsprozess durchgemacht hat. Er hat die Gerechtigkeit, das Urteil, das ist ein gerechter Mensch, nicht gekriegt, nachdem er Isaak geopfert hat, sondern bevor. Da ist noch nichts passiert. Da hat der Abraham noch gar nichts gemacht, außer dass er gesagt hat, na gut, okay Gott, wenn du das sagst, dann ist das so. So. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade. Weil der Jude, der denkt immer noch, es muss doch eine Belohnung geben. Es muss doch Es muss doch sein, dass ich ewiges Leben aufgrund von meiner gerechten Werke tue. Und Paulus sagt, wenn du Werke tust, kriegst du Lohn. Lohn ist aber nicht Gnade, sondern Lohn ist das, was dir rechtlich zusteht. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Jetzt kommt die Idee, dass Gott uns auch eine Verheißung gegeben hat. Nämlich, ich weiß zwar, dass du gottlos bist, aber ich rechtfertige dich, spreche dich einfach frei vom Gericht. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Und zudem sagt Paulus und Gott, wer das glaubt, dass ich den Gottlosen gerechtfertige, dass ich ihn freispreche, aus dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. So, mit Abraham geht es gleich weiter. Als nächstes führt er erstmal David ein. Und das guckt ihr euch jetzt mal an und ihr erklärt mir die Logik. Also ich stelle euch zwei Fragen. Was sagt Paulus über David? Und wie unterstützt das, was er über David sagt oder was David gesagt hat, sein Argument, dass Gott einfach den Gottlosen rechtfertigt? Also ihr dürft jetzt weiterlesen, Vers 6, 7 und 8. Ja. Paulus behauptet immer noch gegen den Einwand der Juden, dass Gott das schon immer so gemacht hat, dass er den Gottlosen einfach gerechtfertigt hat. Dass er schon immer so gehandelt hat. Und dann gibt er David als Beispiel. Frage 1. Was sagt Paulus, was mit David geschehen ist? Und wie unterstützt das Argument des Paulus, dass er sagt, Gott hat schon immer den Gottlosen gerechtfertigt? Es war noch nie aus Werken. Es war schon immer ein Gnadengeschenk. Okay, vielleicht hat es was mit dem Ehebruch zu tun, Genau, aus welchem Psalm ist es? Psalm 32. Und was sagt der Psalm? Genau, also die Idee ist, Mensch, der Mensch hat es gut, ja, dem Gott die Sünde nicht zurechnet. Das heißt, die Idee, die Paulus darin sieht, ist, da steht nicht drin, Mensch, hart gearbeitet hat der Mensch, dem Gott die Sünde vergibt. Ja, endlich ruht er in Frieden. Sondern die Idee aus dem Psalm ist, die Paulus sagt, David sagt damals, glücklich ist der Mann, der hat's gut. Der ist gesegnet von Gott, dem Gott die Sünde nicht zurechnet, dem er einfach übergibt, dem er einfach die Sünde vergibt und übergeht. Und das benutzt Paulus und sagt, guck mal, selbst bei David, selbst David sagt, Mensch, welch große Gnade. Welch Glückseligkeit ist mir zuteil geworden? Wie gut geht es mir, dass Gott meine Sünde nicht betrachtet hat und sie mir nicht zugerechnet hat? Versteht ihr das Argument, wie es funktioniert? So, gut. Eigentlich gar nicht so schwer. Und dann sagt er weiter, bezieht sich nun diese Seligpreisung, also dieses, wow, bin ich gesegnet, gesegnet, die Idee vom Gesegnetsein ist, du hast was gekriegt, was du nicht verdient hast. Ja, also das, du kannst nicht sagen, Mensch, bin ich gesegnet vom Herrn, ich habe es mir aber alles hart erarbeitet durch meine Arbeit. Das schließt sich einander aus. Das, ich bin gesegnet, da kommt die Idee, Herr, jemand hat dich überhäuft mit etwas, was du nicht verdient hast. Bezieht sich nun dieses Gesegnetsein nun nur auf die Beschneidung? Also kriegen das nur die Leute, die beschnitten sind? Gilt der Psalm nur für die Juden oder gilt der Psalm auch für die Heiden? Und dann kommt Paulus auf Abraham zurück und sagt, wann ist denn der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit geworden? Wann hat er denn das bekommen, diese Gerechtigkeit, als Gott zu ihm gesagt hat, so ist ein gerechter Mann? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Fragezeichen. Unbeschnitten. Unbeschnitten, ja. Also die Beschneidung kam viel, viel, viel später. Sprich, in dem Augenblick galt Abraham noch als ein Unbeschnittener, nicht Jude. Ja? Schon da hat ihm Gott gerechtfertigt. Und dieses Argument nutzt Paulus und sagt, na, wenn unser Urvater Abraham in Anführungsstrichen noch ein Heide war und Gott ihn gerechtfertigt hat, was regt ihr euch auf? Dass Gott jetzt zu den Heiden geht und die einfach rechtfertigt, ohne dass sie beschnitten sind. Wie wurde das ihm denn zugerechnet, als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern im unbeschnitten sein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Das heißt, dass er beschnitten wurde, war ein Zeichen, was später kam, dass er schon die Gerechtigkeit von Gott hatte. Den Glauben, den er hatte, als er unbeschnitten war. Damit Abraham der Vater aller sei, die im unbeschnitten sein glauben. Das heißt, Abraham ist nicht nur der Vater der Juden, sondern ist auch dein Vorfahre geworden. Ja? Warum ist das übrigens so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass wir im Kindergottesdienst singen, Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. Genau. Ja. Eigentlich geht es uns ja gar nichts an, ob der nun unser Vorfahrer ist oder nicht, aber die Idee vom Vorfahren ist, ja, wow, der Mann ist reich, ja, bin ich im Testament oder bin ich nicht im Testament, ja, das ist die Idee. Die Idee des Vorfahrens ist, bist du im Testament, ja. Wer ist denn gerade ziemlich reich, ja, in unserer Gegend, ja, irgendwie die, plötzlich entdeckst du, ja, du bist ein entfernter Nachkomme der Aldi-Brüder, ja? Wer hätte das gedacht? Ja? Es stellt sich raus, ja? Oh mein Gott, ja, der Albrecht Aldi, ja, ist mein Urgroßvater, ja? Da war mal was, ja? Ja? Das wäre gar nicht so schlecht, mal nachzufragen, was im Testament steht. Ja? Vom Herrn Albrecht. Ja, das ist die Idee. Gott hat dem Abraham unwahrscheinliche Verheißungen zugesagt, hat gesagt, das gebe ich dir und all deinen Nachkommen. Ja, und jetzt entdeckst du plötzlich, wow, das ist mein Gott, ich bin in der Erblinie. Ja, deshalb ist es interessant für uns. Er ist der Vater aller geworden. Die im Unbeschnittensein glauben, also die Heiden sind, nichts auch. Ja. Ich glaube, keiner von uns hat auch nur einen Mini-Tropfen jüdischen Blutes in uns. Ja. Vielleicht ja eine oder andere, ja. Ich nicht. Ja. Und trotzdem ist Abraham mein Vater. Ja, und ich bekomme all die Segnungen, die Gott dem Abraham zugesprochen worden sind, bekomme ich, weil er mein Vorfahrer, also die Idee des Vaters bedeutet im Hebräischen auch, oder damit der Vorfahrer, mein Vorfahrer geworden ist. Ich habe im Unbeschnittensein, genau wie Abraham geglaubt, und deshalb ist er mein Vater geworden, damit auch sie ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und er ist der Vater der Beschneidung geworden, also der Vater der Juden. Aber, und jetzt kommt ganz, ganz, ganz Wichtiges, und auch hier ist ganz wichtig für unsere Theologie, ja, damit kann man ganz viel problematische Dinge lösen auch, ja, wie Gott zu Israel steht und ob die ein biblisches Recht auf das Land haben und nicht. Damit, also das, hier gibt es Indizien dafür, wie man diese Frage beantwortet. Er ist der Vater der Beschneidung geworden. Sprich, die Verheißungen, die Gott Abraham gibt, kommen auch auf seine physischen Nachkommen. Nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, es reicht nicht, um die Verheißung des Abrahams zu bekommen, zu sagen, aber ich kann einen DNA-Test vorlegen. Du musst auch in den Fußstapfen des Abrahams wandeln. Du musst auch so leben, wie er gelebt hat. Und als Gott zu ihm gesagt hat, ich mache dir eine große Verheißung, und Abraham gesagt hat, okay, wenn du das sagst, dann glaube ich das. Wenn du ein Nachkomme sein willst, wenn du die Verheißung haben willst, musst du genauso glauben wie Abraham. Wenn du nicht glaubst wie Abraham, bist du nicht sein Nachkomme. Bist vom Testament ausgeschlossen. Kann der DNA-Test noch so viel sagen? Ja. Ja. Also. Ja. Okay. Für all die Leute, die sowieso dieses Tape nie hören werden. Nein, die Frage war, wenn schon im Alten Testament die Menschen aus Glauben gerechtfertigt wurden, warum dann wurde von ihnen erwartet, dass sie Opfer bringen, die im Alten Testament beschrieben oder vorgeschrieben wurden? Ja, das ist nicht richtig. Ja, Schuldopfer. Das ist eine sehr gute Frage. Das schließt Paulus aus, dass das funktioniert. Ja. Ich meine, wir kommen vielleicht noch ein bisschen zum Sinn des Gesetzes, aber die Idee von einem Sühneopfer im Alten Testament ist, dass du vertraust darauf, dass Gott dir Schuld vergibt und dass ein fremdes Tier deine Schuld trägt. Ja, also da kommt schon der Glaube auch mit rein, ja, dass es nicht aufgrund deiner Werke ist, die du vor Gott gerecht wirst, sondern aufgrund dessen, dass Gott Schuld auf jemand anderen legt, ja. Natürlich, wie klar das den Menschen war, dass das Tieropfer nur eine unperfekte Vorherschau ist für das eigentliche Opfer, das weiß man nicht, ja. Genau, also ich meine, die Juden haben im Glauben an das Opfer, an das Tieropfer, was sie gebracht haben, darauf vertraut, dass Gott ihnen die Schuld wegnimmt und dass das Tier dafür stirbt. Aber sobald das Neue Testament da ist, schreiben ja die Schreiber und sagen, es ist offensichtlich, dass das Tier niemals die Sünde wirklich weggenommen hat. Sonst hätte man die Tieropfer nicht wieder Jahr für Jahr für Jahr neu bringen müssen, sondern es war eine Vorausschau auf das, was eigentlich kommt, nämlich, dass das perfekte Opfer Jesus Christus kommt. Ja. Ob das den Leuten im Alten Testament schon klar war, weiß ich nicht, aber es war wahrscheinlich nicht notwendig. Gott hat in dem Augenblick den Glaube, das Vertrauen in das Tieropfer hat ausgereicht, ja, um zu sagen, ich spreche dich gerecht. Ja. Dass die eigentliche Gerechtigkeit, ja, dadurch kommt, dass auch die Leute im Alten Testament durch das Sühneopfer von Christus letztendlich gerecht gesprochen wurden. Ja, das ist dann erst klar geworden, als das eigentliche Sühneopfer da war. Ja. Ja.
Ja. Mensch braucht Bilder. Vielleicht so. Dass ich das nicht glaube, dass Gott mir das vergibt, aber nicht.
Ja.
Aber in dem, was ich da sage,
ja. Ja.
Dann habe ich als Mensch eine logische Erklärung, wie das passiert.
Ja.
Aber ansonsten, da frage ich mich, wo ist das Zeichen drin?
Ja. Ich meine, eine Sache war den Leuten im Alten Testament klarer als heute. Das Verständnis, dass Sünde so schlimm ist, dass es den Tod fordert. Da waren sie uns Meilensteine voraus. Ja, wir denken so, ach na ja, so ein bisschen Sünde, ja. sündigt jeder halt irgendwie, ja, und Gott macht Schwamm drüber, fertig, aus, alle, ja. Aber dass Sünde so signifikant schlimm ist, ja, dass es den Tod bedeutet, ja, das war ihm klarer als uns.
Ist dir nie bewusst, vielleicht kann man es auch ein bisschen damit vergleichen. Dieses Opferbringen, dieses Schuldopfer, dieses Opfer, das, ja, wir haben es nötig und wir kommen jetzt vor dir und bitten um Vergebung und geben dir das. Genau wie, warum soll ich nochmal fragen um Vergebung, wenn ich weiß, dass ich sowieso schon vergeben. Das ist einfach für mich, dass ich mich da nochmal dran erinnere, ich habe
Ja.
Aber einfach Glauben an Gott.
An die Verheißung, die Gott gegeben hat. Das ist der Schlüssel, ja. Der Schlüssel ist die Verheißung Gottes. Die Idee ist, Gott kommt dir und er macht dir eine, in Englisch sagt man, an outrageous promise, ja. Er macht dir ein unwahrscheinliches Angebot. Er sagt, ich überhäufe dich mit Guten, ich überhäufe dich mit Herrlichkeit, all deine Schuld soll vergeben sein. Du kriegst ein riesengroßes Erbe. Er macht dir eine Verheißung, er verspricht dir etwas. Und dann musst du dich entscheiden und dann musst du sagen, okay, Gott, ich fange schon mal an zu arbeiten jetzt, ja, dass ich es mir auch verdiene. Und Gott sagt, nee. Sie werden das gleich sehen. Es ist eine Verheißung. Es ist kein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Angebot. Ja? Es ist ein Versprechen. Es ist a promise. Es ist ein Versprechen. Versprechen bedeutet inhaltlich, das Wort bedeutet, ich halte das Ding hin. Dein. Das ist ein Geschenk. So. Genau. Und du, das Einzige, was du machen musst, ist zu sagen, wow, danke Gott, ich glaub's. Also wenn du das sagst, dann jawohl. Ja.
Das ist eigentlich so das ist der Punkt, wo ich gerade auch noch eine Frage stellen wollte. Ich habe den Satz gelesen, wir müssen nur in die Fußstapfen des Glaubens von Abraham und in große Fußstapfen. Also wenn ich jetzt ja. als 100-Jähriger gesagt habe,
ja. Richtig, absolut korrekt, ja. Ja, aber wie heißt du?
Uwe.
Was Uwe sagt, Uwe hat ein kleines bisschen Offenbarung, ja. Mit der Offenbarung wird er den Text verstehen, ja. Und das versagt, wird der Text auch gleich noch sagen, ja. Vor Abraham war das so, ja, der hat sich selbst seine eigene Situation angeguckt und hat gesagt, das funktioniert nicht mehr. Das wird nichts mehr. Der Ofen ist aus. Das Schiff ist abgefahren. Ja. Da geht kein Weg rein. Ja. Und Gott, nur weil Gott gesagt hat, doch, wenn ich dir das sage, geht das. Ja. Und er gesagt hat, okay, wenn du das sagst, dann geht das. Dann hat er geglaubt. Ja. Das heißt, sprich, für Abraham waren es große Fußstapfen. Wenn es um die Verheißung des Evangeliums geht, sind das eigentlich ebenso große Fußstapfen. Ja. Wir sagen so, oh ja, so, Jesus, Sünde, alles klar, wunderbar, gar kein Problem, ja. Aber wie viel das eigentlich ist, ja, für einen eigentlichen Verurteilten, ja, für jemanden, deshalb sagen wir so, die Leute, die im Gefängnis sind, ja, für Gefängnisarbeit ist meistens relativ fruchtreiche Arbeit, weil die Leute haben ein Gefühl dafür, was es heißt, aufgrund eines Verbrechens verurteilt zu sein, ja. Das haben wir verloren, aber wenn wir wüssten, ja, welches Verbrechen wir wirklich begangen hätten oder haben, ja, und wie fest die Verurteilung steht, ja, dann ist die Idee, dass jemand kommt und zu dir sagt, komplette Gerechtigkeit kriegst du von mir geschenkt. Ja. Wow, das ist eine Verheißung. Ja. Ich will euch dafür ein bisschen sensibilisieren, warum die Juden hier so ein Problem damit haben. Ja. Wir verstehen das überhaupt nicht. Wir fragen, Mensch, der hätte schon längst im Römer 8 sein können. Ja. Warum müssen hier nochmal 4 Kapitel sein, dass das wirklich so ist? Weil die Leute im 1. Jahrhundert, die haben es verstanden. Das ist eine Riesenverheißung. Das ist ein Riesenschritt. Du brauchst echt Glauben dazu. dass Gott das auch wirklich durchzieht, das Ding.
Ich habe gefragt, nach dem Alten Testament bin ich durch Glaube an Gott gerechtfertigt. Was hat sich durch Jesus geändert? Wenn ich heute an Gott glaube,
ja, naja,
bin ich dann auch gerechtfertigt oder wie muss Jesus da?
Na, es hat sich viel geändert. Ich meine, kein Mensch im Alten Testament wäre letztendlich gerechtfertigt worden, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Also das ist ja die Idee, die wir hier im Kapitel 3 hatten.
Eigentlich ist der doch nicht so ein Versicherungsvertreter. Also wenn du ein Angebot bekommst von der Versicherung, entweder du glaubst das, was in dem Versicherungsvertrag gesagt wird, zum Beispiel Lebensversicherung, du bekommst das wirklich, was da drin steht, und dann schreibst das Ganze und sagst ja dazu und glaubst es, oder halt eben auch nicht. Das Pech. Oder? Also die Verheißung
eigentlich wie so ein Versicherungsvertrag ist. Sigurd, guck mal im Vers 25 in Kapitel 3, da heißt es, die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneopfer, zu einem Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassen der vorher geschehenen Sünden. Das heißt, das Hingehenslassen ist, Gott hat die Sünden übergangen erstmal. Und wenn jemand gefragt hätte zu der damaligen Zeit, Gott darf das eigentlich nicht, wenn jemand gedrückt hätte und Rechtsanwalt gespielt hätte, 200 vor Christus, ja, hätte er gesagt, Gott, das darfst du nicht, du darfst dem David nicht einfach so die Sünden vergeben. Und Gott musste in dem Augenblick erstmal sagen, ich darf das, warum ich das darf, kommt später. In Vorleistung, so ist es. In Vorleistung auf Christus.
Christus war ja von Anbeginn der Zeit ja auch schon.
Genau, da. Genau.
Aber
genau.
Diese
Gott ist in Vorleistung gegangen und das eigentliche Sühneopfer, was dann die Vorleistung bewirkt hat, auf der Grund, dass es möglich ist, ist dann gekommen.
Ja. Tun konnte, weil
ja, es war sicher. Ich meine, das muss man dann mal ein bisschen gucken, wie das in der Offenbarung gemeint ist, aber das stimmt auf alle die Idee, dass es sicher ist, dass Christus die Vergebung der Sünden der alttestamentlichen Heiligen bewirken wird. Das stand schon fest. Und darauf, deshalb konnte ihnen in Vorleistung schon vergeben werden.
Ja. Ich denke halt, es ist ja auch dieser Verkläger, wie du ihn gerade genannt hast, ist ja schon da. Also, sag ich mal, Satan hat ja gesagt, pocht ja schon auf sein Recht. Und ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen platt, aber da gibt es ja diesen Film Narnia. Und da ist das ja eigentlich ganz schön gezeigt. Der Edmund hat gesündigt. Aslan als Jesus vergibt ihn schon so, aber dann steht immer noch die Hexe da und sagt, egal was du jetzt sagst, der ist auf meiner Seite, der hat in meiner Liga gespielt, also habe ich jetzt Anrecht auf ihn. Und das ist ja eigentlich schon in der Zeit auch gegenwärtig, auch wenn es den Menschen nicht so bewusst war.
Genau.
Durch das Opfer, wie du sagst, das kommt noch. Hab Geduld, aber ich fand das halt in dem Film sehr gut.
Ja, genau, das ist eine gute Illustration. Ja.
Dann wurden Adam und Eva aus dem Paradies verwiesen, wenn Gott doch von Anbeginn in Vorleistung gegangen ist.
Naja, erstmal grundsätzlich nicht für alle Leute in Vorleistung gegangen.
Nicht für alle.
Nee, die glauben. Ja, muss den Fußstapfen des Vaters Abrahams gehen. Musst wie er glauben, wenn Gott dir eine Weisung hat. Ja, ich meine,
die
Naja, die Wiederherstellung, sag mal so, der Prozess der Wiederherstellung kommt, dass die Sünde erstmal den Menschen komplett von Gott getrennt hat. Ja. Das ist erstmal ein Fakt. Ja. Und die Wiederherstellung, sag mal so, darüber, das kann man jetzt nicht diskutieren, ob Adam und Eva gerettet sind, ob sie überhaupt im Himmel sind. Das weiß man nicht, ja. Muss man erstmal so stehen lassen. Fakt ist ja, sag mal so, Fakt ist einfach, dass die Wiederherstellung eine Weile auf sich gewartet hat. Ja. Gott hat die Welt erstmal laufen lassen. Ja, er hat gesagt, ihr habt euch das gewählt, ihr wolltet das so. Also die Idee des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse ist die Sache, ich muss dir nicht vertrauen, ich könnte von mir selber recht, was gut und richtig ist. Ja. Oh, meine Güte, finden wir uns in der heutigen Zeit wieder. Ja. Gott hat mir gar nichts zu sagen. Ja. Ich bestimme, was in meinem Leben richtig und falsch ist. Das ist die Ursünde, ja. Das ist nicht Gott vertrauen. Und Gott hat gesagt, okay, ihr wollt das so, bitteschön. Und dann, was dann funktioniert, oder wie es funktioniert ist, du siehst im ersten Buch Mose, die ersten 11 Kapitel, ja, siehst du eigentlich, die Spirale geht immer weiter runter. Ja. Das dauert gar nicht lange, dann bringt der eine den anderen Bruder um. Ja. Dann dauert es wieder nicht noch weniger lange, dann bringt einer jemand anders rum und er rühmt sich auch noch und sagt, ich habe wegen eines schlechten Wortes, habe ich ihn umgebracht. Yeah, ja. Dann gibt es den Turmbau zu Babel, ja, so wir schaffen das selber, zu Gott zu kommen. Wem brauchen wir denn? Wir schaffen unseren eigenen Gott. Ja. Gott hat gesagt, vermehrt euch und geht in alle Länder. Nein, wir sammeln uns. Ja. Es wird immer schlimmer. Ja. Und selbst als Gott eingreift und die Flut bringt und der einzige Gerechte oder einigermaßen Gerechte überlebt, ja, naja, steht die Gerechtigkeit auf wackeligen Beinen. Ja. Einen Tag später liegt er betrunken in seinem Zelt. Also du siehst, da ist nicht viel da, ja. Und du hast das Gefühl, wenn du 1. Mose liest, ist eigentlich, das Ding geht komplett den Bach runter, ja. Gleich ist das Ding so den Abschlund, ja, dass das unrettbar verloren ist, ja. Und dann kommt der große Unterschied. Was macht der große Unterschied? Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wie hat die Wiederherstellung angefangen? Naja, nee, noch nicht. Mit Abraham, aber eigentlich nicht mit Abraham, ja. Sondern mit der Verheißung. Das kommt außen nichts heraus, heißt es, aber Gott sprach zu Abraham. Er sprach eine Verheißung. Ja. So kommt der Bruch. Ja. Du liest das und dann kommt, bam, Gott sprach. Gott sprach zu Abraham und sagt, geh aus dem Land, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich werde. Es heißt immer, ich werde. Abraham hat gesagt, okay. Und so stellt, das ist wie Gott sagt, so stellt Gott die Welt wieder her. So hat er schon immer gearbeitet. Die Welt geht komplett den Bach runter und Gott macht eine Verheißung und sagt, ich gebe dir. Und wenn du in der Wiederherstellungsplan Gottes dich mit teilhaben willst, musst du an eine Verheißung glauben.
Das hört sich für mich so an, als ob das so ein Doppelsystem beim Alten Testament ist, dass man die Möglichkeit hatte, zu glauben. Oder aber, wenn man den Glauben nicht hatte, dann konnte man auch Opfer bringen.
Nee. Die Opfer sind ja eigentlich nicht gegen den Glauben. Du zeigst ja im Alten Testament deinen Glauben, indem du opferst.
Also Opfer kann man nicht mit Werke gleichstellen. Das wird ja also entweder Werke oder Glaube.
Na, so haben die Leute damals nicht gedacht. Na, das stimmt auch wieder nicht. Doch, die Leute haben so gedacht.
Geht es letzten Endes nicht um einen Status als erstes Mal? Weil Juden haben sich per se als Gottes Volk gesehen. Das wurde durch das Symbol der Beschneidung bestätigt.
Ja.
Trotzdem mussten sie das Opfer tun, ich sag mal, für den alltäglichen Mist, den sie gebaut haben.
Ja.
Aber ihr Status war, sie sind Volk Gottes.
Ja.
Christen übertragen, wenn Gott mich gerecht spricht, bin ich sein Kind.
Ja.
Ein Das ist doch, denke ich, wo es hier geht. Man muss, das ist ähnlich wie beim Autoführerschein. Wenn ich den Autoführerschein zugesprochen bekomme, habe ich ihn auch noch, wenn ich zu schnell fahre. Ich habe ihn auch noch, wenn ich über eine rote Ampel fahre, vom Prinzip her. Selbst wenn ich eine Strafe dafür bekomme, dass ich zu schnell gefahren bin, habe ich dann den Führerschein noch, ja oder nein? Ich habe ihn dann. Nein, das ist, wir sind hier an dem Punkt, wo halt eben ein Beispiel dann irgendwann auch hinkt. Aber es macht das irgendwo deutlich. Und das, denke ich, muss man hier in dem Zusammenhang auch sehen. Die Juden haben ein Problem mit den Christen gehabt, weil die Christen nicht beschnitten waren. Also ein wichtiges Symbol gefehlt hat, was sie in den Status gebracht haben, sie gehören nicht zu Gottes Volk. Und darum geht es hier doch auch. Gott spricht uns etwas zu. Du gehörst jetzt zu meinem Volk. Du bist mein Auserwählter. Und trotzdem brauche ich noch Vergebung, wenn ich Mist baue. Trotzdem muss jemand sagen, okay, das und das, entweder bezahlst du dir die Schuld, weil du zu schnell gefahren bist, oder er sagt, nee, ich vergebe dir, es ist vorbei. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und das darf ich nicht zueinander werfen.
An einer anderen Stelle in der Bibel steht doch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also setzt er dir voraus, dass halt, egal was ich eigentlich so tue, Hauptsache ich glaube das, was Gott sagt. Und er hat halt gesagt, am Anfang schon, er sprach und hat uns geschaffen und so, damit fängt es ja an. Also eigentlich, wenn ich dann sage, dass ich das glaube, dann ist doch alles gut.
Im Grunde ja. Also die Idee ist, um vielleicht mal auf den Text zurückzukommen, was Paulus hier macht, er argumentiert für etwas, was im ersten Jahrhundert nicht so leicht zu glauben war, was wir ein bisschen zu leicht, glaube ich, manchmal sind. Wir glauben, naja, Gott vergibt mir halt. Ja. Und im Alten Testament musste Paulus erstmal 4 Kapitel dazu aufwenden, die Menschen dazu überzeugen, dass Gott so eine großartige Verheißung macht. Ja. Weil die Idee ist einfach, nee, das kann Gott nicht so. Du musst schon erstmal das Gesetz halten. Und Paulus sagt, nein, du musst das Gesetz nicht halten. Auf der Verheißung Gottes allein, dein Vertrauen in die Verheißung Gottes allein, bekommst du das große Erbe. So, okay. Gut, wollen wir erst ein bisschen weitermachen? Habt ihr noch Luft oder wollt ihr eine Pause machen? Ein bisschen machen, okay. Vers 13. Denn nicht durch das... Es wird ein bisschen laut hier. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommen die Verheißung zuteil. Es geht die Frage, hört ihr den Gegner, der immer im Hintergrund ist? Der Gegner sagt, nein, du musst das Gesetz halten. Es geht nicht ohne Gesetz, es geht nicht ohne Werke, es geht nicht ohne, dass du dich anstrengst und eine Belohnung kriegst. Und Paulus argumentiert und sagt, nein, nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommen die Verheißung zuteil. Die Verheißung nicht gekriegt durch Werke, dass er der Welt Erbe sein sollte. Okay, Paulus sagt zwar, es war nicht nur das Land, sondern es war der Welterbe. Sondern er hat sie bekommen durch die Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz der Erben sind, ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Also Paulus sagt, wenn es durchs Gesetz wäre, hätte Gott Abraham nichts versprechen müssen. Hätte er nicht sagen müssen, ich mache dich zum Vater vieler Völker. Da hätte er einfach sagen müssen, pass mal auf, wir machen einen Business-Deal. Ja? 10.000 gute Werke gegen einen Sohn. So, ja. Aber die Idee von dem, was wir gerade gesprochen haben, ist, es gab keinen Business-Deal. Es gab eine Verheißung, es gab ein Versprechen. Und er hat die Verheißung zugesprochen bekommen. Er hatte sie sicher, noch bevor er einen Handschlag und einen Handgriff für Gott getan hatte. So, also, wenn, dann sagt Paulus, wenn, entweder gibt Gott eine Verheißung oder er hat die Verheißung aufgehoben und hat gesagt, warte mal, Abraham, ich ändere mal meine Meinung, können wir mal das Versprechen zurücknehmen? Und das, die Idee, sagt Paulus, das macht Gott nicht. Wenn er eine Verheißung gibt, dann steht die Verheißung und dann arbeitet er über Verheißung. Und nicht über, sorry, ich muss mein Versprechen zurückziehen, ich habe mir das anders überlegt, das funktioniert so nicht, ja, können wir vielleicht ein paar Werke einbauen oder so. Ja. Verheißung ist Verheißung, einmal gegeben, steht die Verheißung. Also, wenn es nämlich durch Gesetz wäre, wäre der Glaube zunichte gemacht, die Verheißung aufgehoben. Und jetzt kommt die Idee, warum das Gesetz gekommen ist. Es gibt erstmal so eine kleine Vorschau und richtig direkt ausführlich argumentiert wird später. Das Gesetz bewirkt nämlich nicht das Erben der Verheißung, steht in Klammern Paulus, sondern das Gesetz bewirkt Zorn. Das Gesetz bewirkt nur dass du es kriegst, du den Maßstab kennst und aufgrund deiner Sündhaftigkeit es übertrittst und dadurch der Zorn Gottes auf dich kommt. Wo aber kein Gesetz da ist, ist aber auch keine Übertretung. Okay, das kommt so kurz hier rein, Paulus argumentiert das dann gleich später. Darum ist es aus Glauben, dass es nach der Gnade geschehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Also nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Immer wenn aller hier steht und unser, heißt immer Juden und Heiden. Juden und Heiden, Juden und Heiden. Ja. Übrigens, weiß nicht, ob ich das jetzt anfangen soll. Doch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Doch, das ist wichtig zum Verstehen. Wir machen kurz hier, ganz kurz hier Pause. Was hat Gott Abraham versprochen? Okay, und abgesehen davon? Land. Was sagt der Römerbrief, was du bekommst, wenn du in den Fußstapfen Abrahams wandelst? Also? Gut, okay. Die Verheißung ist ein bisschen anders. Also, wie sich die Verheißung erfüllt, ja, welchen Teil der Verheißung jetzt auf dich zutrifft und welchen nicht, das sehen wir im Neuen Testament. Also, die Verheißung kommt auf dich zu, nicht aufgrund dessen, dass du viele Kinder haben wirst, sondern die Verheißung für viele Kinder ist erfüllt, dass du eines der vielen Kinder bist. So. Aber was mit der Landverheißung? Was mit der Landverheißung? Was mit der Landverheißung?
Wenn er uns wirklich versorgt, da wo Milch und Honig fließt und so.
Und wo ist das?
Land einnehmen für Gott. Also, wenn ich ihn so.
Das ist aber eine Vergeistlichung das der Verheißung. ihr wollt alle kein Land. Ja? Ihr wollt alle kein Land. Gilt für dich die Landverheißung?
Danach ja.
Ja. Gilt für dich die Landverheißung, die Gott Abraham gegeben hat? Ja, mit Sicherheit. Wir mussten nur die Frage stellen, wie ist denn die Landverheißung gemeint worden? Ja? Hat Abraham geglaubt, als Gott zu ihm gesagt hat, nimm deine Sachen und geh von Ur der Chaldäer nach Palästina, hat Abraham geglaubt, dass Palästina das letztendliche Erbe sein wird?
Nein, der hat Gott geglaubt, weil er halt gesagt hat, geh in ein Land, wo er praktisch jetzt zeigen werde und so, dann hat er schon gereicht, dann ist er losmarschiert.
Genau, und als er es gesehen hat, Kanaan, hat er gesagt, oh klasse Gott, das ist es. Warum nicht? Genau. Erstens waren sie Fremde in dem Land. Und als Abraham das Land gesehen hätte, ja, wärst du mächtig enttäuscht gewesen. Ur der Chaldäer, da wo Abraham herkommt, ist die Wiege der Zivilisation. Ja, das ist da jetzt, wo Babylon ist und die ganzen Wissenschaftler alle sagen, da wo es angefangen hat, ja, auch zu Abrahams Zeiten, ja, da ging es so richtig ab. Da waren die Ersten, die überhaupt lesen und schreiben konnten, ja, waren die Chaldäer. Die haben die uniforme Keilschrift entwickelt. Ja. Da gab es Universitäten, da gab es fließend Wasser vom Wasserhahn. Ur der Chaldäer war eine Hafenstadt. Da gab es Kommerz, ja. Das war der Sitz der Könige, große Königsgräber. Du hast Kunst, Architektur, das hat geblüht da. Ja. Und dann ist Abraham nach Kanaan gegangen. Wüste. Ein trockenes Stück Land. Die haben noch nicht mal Metallurgie beherrscht, ja? Geschweige denn das Lesen und Schreiben. Ja. Von Universitäten, ja, für Abrahams Söhne, ja, ganz abgesehen, da war auch nichts. Ja. Keine großen Städte, keine große Zivilisation, keine große irgendwie Königsgräber, Kunst oder Architektur, sondern das waren einfache Landleute, die von Landwirtschaft gelebt haben. Ja? Und Abraham ist da hingegangen und er hat das gemacht, was der Hebräerbrief sagt. Er hätte eine Menge Möglichkeit gehabt, zurückzugehen. Ja, zurückzugehen wäre besser gewesen als Kanaan selber zu verheißen. Aber warum ist Gott, warum ist Abraham in Kanaan geblieben? Warum ist Abraham in Kanaan geblieben? Ja. Weil er wusste, dass die Landverheißung symbolisch ist für eine ganz andere Landverheißung. Okay, gucken wir uns Hebräer Kapitel 10 an. Kapitel 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam aus Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden. Das heißt, er hat gewusst, das ist nicht wirklich das Letzte. In Zelten mit Isaac und aus echten Steinen. Ja. Ich habe das manchmal, ich habe ein- oder zweimal über den Text gepredigt und habe dann immer die Predigtillustration gegeben, als ich mit meinen Eltern Zelten gefahren bin nach Amerika in nach Zion Canyon. Ja, das ist so ein Canyon in Utah, furztrocken. Ja, dort regnet es einmal im Jahr. Ja, und dort musst du dir vorstellen, das ist furztrocken, und dort baust du dein Zelt auf. Das hat gestaubt. Und meine Mutter ist eine sehr reinliche Person. Ja. Die stand die ganze Zeit nur so da. Nicht bewegen. In dem Augenblick, wo du einen Fuß gesetzt hast, ja, kam der ganze Staub und legte sich so als eine feine Schicht, ja, auf deine Luftmatratze, auf dein Kopfkissen, auf deine Zudecke. Ja. Das war das Los der Sarah. Ja. Die hatte, kannst du dir die Eheprobleme vorstellen, das war deine Idee, hierher zu kommen. Das war Gott Idee. Das war es nicht, ja. Als die angekommen sind, die wussten, das war es nicht, ja. Da kannst du bewässern, wie du willst, das Teil, ja. Das war es nicht. So. Ja, er zog aus, ohne zu wissen, durch Glauben, sie lässt sich an der Verheißung an, wohnt in Zelten. Mit Isaac und Jakob. Mit Erben derselben Verheißung. Okay. Im Vers 10. Was hat er erwartet, als Gott zu ihm gesprochen hat? Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Als Gott zu Abraham gesprochen hat und gesagt hat, ich komme in ein Land, irgendwas tut hier so ein bisschen fusseln von da, vom Mikro. Jetzt ist ruhig. Oder hinten, ja, aber sie war noch nicht da. Er begrüßte sie und sie bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Oh nein, ja. Gott, Abraham geht nach Palästina und sagt, ich weiß, hier bin ich nicht zu Hause, hier werde ich immer ein Fremder sein. Ist nicht das Ding, was du mir wirklich versprochen hast? Die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, also wenn das versprochene Vaterland gewesen wäre, so ähnlich von welchem sie ausgezogen wären, hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Wenn Abraham gedacht hätte, ja, okay, ich habe hier einen Palast, ja, du gibst mir zwei in Palästina. Hätte er gesagt, als er in Palästina angekommen ist, Abraham, lass unsere Sachen packen, wir gehen zurück. Das Ding ist längst nicht so gut wie das, was ich jemals hatte. Nein, sie wollten von Anfang an etwas anderes und sie wussten, Gott hat ihnen was anderes gegeben. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren Vaterland, das ist, lasst es mich erklären, nach einem himmlischen. Und hier kommt die Antwort, als Abraham das geglaubt hat, dass er ihm das Paradies verspricht, hat Gott sich der als Abrahams nicht geschämt, hat nicht gesagt, Mensch, Abraham, komm, nie immer den Mund so voll nehmen, können wir mal ein bisschen mit kleinen Sachen zufrieden sein. Nein, er schämt es ihnen nicht, ihr Gott zu genannt werden, denn er hat ihnen die Stadt schon bereitet. So, und jetzt macht nämlich auch 1. Mose Sinn. Ja? Die Idee ist, ja, der Mensch entfernt sich ja von, der geht immer weiter, also wenn man das sieht, der Mensch entfernt sich immer weiter, von der Gegenwart Gottes. Die zieht immer weiter aus, die zieht immer weiter weg, immer weiter weg, immer weiter weg, immer weiter weg, immer weiter weg. Von dem, wo das Paradies irgendwann mal war. Und das Paradies wird wiederhergestellt, indem Gott spricht. Und sagt, Abraham, ich führe dich dahin, zu einem Land, was ich dir zeigen werde. Und Abraham wusste in dem Augenblick, Gott stellt ihm, er verspricht ihm das Paradies. Jetzt wird es interessant. Weil jetzt wird es interessant, weil wir wissen, wenn jetzt, dass wir dieselben Verheißungen des Abrahams ernten, jetzt wissen wir überhaupt erstmal, worum es geht. Ja? Die ganze Zeit ging es immer um irgendwelche diffusen Verheißungen, wo man nicht so richtig wusste, was steht im Vertrag, was steht im Erbe oder was steht nicht im Erbe. Ja? Jetzt wissen wir, worum es geht. Wir bekommen die Verheißung Abrahams. Wir bekommen das Paradies wiederhergestellt. Das ist, worum es die ganze Zeit geht. So, das war ein kurzer Exkurs, ne? Aber es war hilfreich, ne? Um im Römerbrief zu verstehen. So, okay, zurück zum Römerbrief. Jetzt kommt das, was Uwe gesagt hat. Also zuerst mal im Vers, wir sind noch im Vers 16. Nicht allein vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen, plural gemacht. Das heißt, auch hier sagt Paulus, steht doch schon im Alten Testament drin. Vater vieler Nationen, plural, bedeutet, die Nationen müssen irgendwie eingepflanzt werden zu Abraham. Wenn die erst alle Juden werden müssen, wäre er nur der Vater einer Riesennation. Aber weil er von Anfang an der Vater vieler Nationen genannt wird, ist es doch offensichtlich, dass Gott die Heiden, ohne dass sie erst Juden werden, gerechtfertigt. Versteht ihr das Argument? Okay, super. Vor dem Gott, dem er glaubte, und jetzt kommt das, er glaubte demjenigen, der die Toten lebendig macht. Und das, was nichts ist, ruft wie, als wenn es da wäre. Das heißt, Gott sagt Dinge, die sind absolut unmöglich. Tod bedeutet eigentlich Schluss aus, alle vorbei. Und wenn Gott sagt, nee, der ist noch nicht tot, der wird gleich wieder leben, ja, dann ist das das Wunder. Und wenn nichts da ist und Gott sagt, aber doch, gleich wird hier was sein, dann ist das ein absolutes Wunder. Und wenn Gott sagt, du bist ein Verbrecher, aber gleich wirst du perfekt vor mir sein, du musst nur der Verheißung glauben, ja, dann ist das ein absolutes Wunder. Und das ist der Kern des Evangeliums, eine Riesenverheißung. Wenn du es in Anspruch nimmst, glaubst, gilt die Heißung für dich. Der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, ja, im Natürlichen guckst du dich selber an und sagst, ich werde niemals ein gerechter Mensch vor Gott. Ja? Und Gott sagt, doch, ich mache dir die Verheißung, nur aufgrund dessen, dass ich dir das sage. Damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt werden soll, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an. Ne, Uwe, haben wir gesagt, es wird nichts mehr hier. Da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und im Natürlichen ging da kein Weg rein. Und Gott sagte, es gibt einen Weg. Und dann sagt Abraham, okay, ich zweifle nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde verstärkt im Glauben. Und das, dieses nicht weil, sondern das heißt, also hier übersetzt das ausnahmsweise mal die Elberfelder falsch, sonst ist es immer richtig, das heißt, er wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Das heißt, in dem Augenblick, wo er glaubt, gibt er Gott die Ehre und die Herrlichkeit, um die es wieder geht. Und hier haben wir wieder dieses unterliegende Prinzip. Die Juden würden vollkommen damit übereinstimmen, dass Gott die Ehre kriegen muss. Dass ihm der Lobpreis würdig ist, weil er so ein großer und herrlicher Gott ist. Darum gibt es gar keinen Streit. Streit gibt es, wie Gott die Ehre kriegt. Und sie würden sagen, Gott kriegt die Ehre, indem wir alle fleißig das Gesetz halten und dadurch gerechtfertigt werden. Und Abraham sagt, nein, Gott kriegt die Ehre, er kriegt die Herrlichkeit, wenn er eine Verheißung macht. Wir sagen, Gott, du bist so ein treuer und gnädiger und wahrhafter Gott. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Auf die Art und Weise kriegt Gott die Ehre. Auf die Art und Weise wird er geehrt und gerühmt als derjenige, der vertrauenswürdig ist, dass wenn er spricht, er es auch hält und es wahr meint. Und er war voller Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Deshalb, weil er der Verheißung Gottes geglaubt hat, ist es ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll. Also wir kriegen das Ding auf dieselbe Art und Weise, wie Abraham es gekriegt hat. Das wird auch uns zugerechnet, die wir an den glauben, durch Glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Punkt. Ende. Halleluja. Amen. Kapitel 4. Okay, Meinung, Kommentare, Fragen. Bingo. Große Ehre kriegt der Allmächtige, ja, wenn wir sagen, was du sagst, das stimmt, das ist zwar so phänomenal und fast nicht zu glauben, aber wenn, weil du es bist, der es gesagt hat, das, ja, glauben wir. Und Gott steht im Himmel und sagt, lass den Lobpreis emporsteigen, ja, du erkennst, wer ich wirklich bin, du hast ein Stück geschmeckt, ja, von der Faszination meines Seins, ja, wie ich bin treu, wenn ich etwas spreche, dass ich das durchziehe bis zum Ende, ja. Richtig, ja. Genau. Also, naja. Also das überragende hinterliegende Prinzip ist schon, Gott ist einmalig groß und herrlich und er verdient, ja, unseren Respekt und unsere Bewunderung und unsere Anbetung. Und die haben wir ihm nicht gegeben. Ja. Das lässt sich jetzt nicht auch wieder gut machen, indem du sagst, okay Gott, die letzten 50 Jahre liefen ziemlich schlecht. Können wir das vielleicht irgendwie so mal ein bisschen von jetzt an, glaube ich, einfach alles, was du sagst. Ich glaube es einfach. So funktioniert das ja nicht. Ja? Wir haben deiner Ehre schon geschadet. Ja? Wir sind als Verbrecher schon verurteilt. Wir sind auch so korrupt in unserem Inneren drin. Das kommt gleich, ja. Unser Inneres ist so korrupt, das funktioniert nicht, dass du sagst, na gut, da lassen wir das Sühneopfer weg. Das mag ich nicht, immer dieses blutige Zeugs. Ja? Ich ehre einfach Gott jetzt mal so oder so. Nee, also das muss schon das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket ist, du hast meiner großen Ehre kriminell Schaden angetan, ja, durch eine Korruption in deinem Herzen, ja, die du auch von alleine nicht hinkriegst. In der Vorausschau. Weißt du, es ist wie so eine Art in der Vorausschau. Ich meine jetzt, das ist wie wenn in gewisser Weise, mal um ein Bild zu sagen, Abraham und David haben ein Paket gekriegt, ja, hier, das hier. Das war versteckt, du konntest noch nicht sehen, ja. Und Abraham hat gesagt, das ist meine Verheißung, ich bin ein guter, gnädiger Gott, ich vergebe Sünde aus Gnade, allein nimmst du es, ja. Und David hat gesagt, okay, das nehme ich, hat das Ding genommen, ja. Und dann kam 30 oder 33 nach Christus und Gott hat gesagt, das ist eigentlich hier drin. Die Vergebung ist aufgrund meines Sohnes Jesus Christus, der das Sühneopfer ist. Und jetzt ist die Verheißung ausgepackt. Jetzt ist sie offensichtlich. Und jetzt gibt Gott so das. Jetzt kannst du sehen, was drin ist. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, naja, das will ich ja nicht, ich will die Verpackung haben. Ja? Jetzt ist das, was drin ist, ist ausgepackt. Jetzt für alle offensichtlich. Genau, und jetzt ist das Ticket klar, was es ist. Das Ticket und die Bedingungen des Tickets sind klar. Vorher war es nicht klar. Ja, ein paar Hinweise, ein paar Sachen, die konnte man eben ahnen, ja, so eben. Richtig. Super, super. Und jetzt geht es nicht mehr. Ohne das Wissen.
Ja.
Die Heilige Wunder und Jesus ist da. Richtig, so ist es. So ist es. Größere Offenbarung bringt größere Verantwortung. Okay, machen wir 10 Minuten Pause. Ja. Gut.